Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby nach dem europäischen Halbfinalwochenende, das ja an der einen oder anderen Stelle sehr unfranzösisch geendet hat. Oder sehr französisch geendet hat. Das finden wir raus. Wir natürlich wieder Oscar mit dabei. Schöne Grüße nach Brief.
Schöne Grüße in die Hauptstadt in Berlin. Wie geht's dir, Marc? Bei dir ist alles gut, nehme ich an?
Ja, soweit, ne? Wie es immer so gut wie es sein kann bei dir.
Ja, was soll ich sagen, ne? Noch zwei Wochenenden der regulären Saison. Und dann ist es ja auch schon wieder vorbei. Ich glaube, in der Top 14 ist noch drei Wochenenden der regulären Saison, wenn ich das richtig sehe. Das geht alles jetzt ganz, ganz schnell. Und dank der Spielergewerkschaft haben wir dieses Mal das erste Mal vertraglich 5 Wochen Urlaub statt 4 Wochen Urlaub. Ja, mal gucken, wie es wird und ob es eingehalten wird. Aber ich denke mal doch. Ich bin gespannt.
Ja, Proval ein Thema, an das ich, also Proval, ich werfe das einfach mal kurz in den Raum, die Spielergewerkschaft oder die französische Spielergewerkschaft. Schwierig aktuell. In vielerlei Hinsicht gibt mehrere Kontroversen gerade, die laufen. A, wegen feindseliger.
Klär mich kurz auf, weil ich kriege das aber nur mit. Es gibt ja aktuell Verein, habe ich mitbekommen. Und ja. Ich habe, es lag auch gestern was aus in der Kabine von Proval, was ich einfach mal unterschrieben habe. Ich weiß gar nicht, worum es ging, ich habe einfach unterschrieben. Vielleicht kannst du das ja aufklären, was ich da möglicherweise unterschrieben habe.
Oder mich auch. Ja, also ich kann es im Detail nicht hundertprozentig erklären, weil mir dafür das juristische Vokabular ein kleines bisschen fehlt. Aber es gibt aktuell zwei Kontroversen, beziehungsweise keine Kontroversen in dem Sinne. Naja, vielleicht eine von beiden. Aber zum einen geht es darum, dass Proval erfolgreich wegen feindseliger und übergriffiger Arbeitsweisen gegenüber verschiedenen Mitarbeiterinnen verklagt wurde. Dort mehrere Führungsleute, die nicht weiter genannt werden können, weil sie anonym geblieben sind, erfolgreich juristisch belangt für übergriffiges Verhalten auf Arbeit. Das ist die eine Sache, die natürlich gerne von Vereinschefen ausgenutzt wird, um zu zeigen, hey, guck mal, Gewerkschaften, die sind ja gar nicht so toll, wie sie immer sagen. Die andere Sache, die natürlich schon sehr diskutabel ist, aktuell gibt es mit den Wahllisten mehrere Probleme. Dort stehen Kandidaten zur Wahl, die nicht die erforderlichen Mitgliedschaftsfristen erfüllen. 4 Jahre müssen sie mindestens Mitglied gewesen sein am Stück. Und davon 2 während der aktiven Karriere. Also es dürfte jetzt nicht zum Beispiel Morgan Parra morgen beitreten, 4 Jahre Mitglied sein und dann für einen Gewerkschaftsposten antreten. Er hätte 2 Jahre vor Karriereende hätte er eintreten müssen. Und da sind aktuell mehrere Kandidaten aufgelistet, die eben diese Kriterien nicht erfüllen.
Also ich zum Beispiel könnte jetzt eintreten, weil ich bin jetzt schon, sag ich mal, 2 Jahre meiner aktiven Karriere drin. Und auch wenn ich morgen aufhören würde, dann könnte ich noch einfach 2 Jahre so als, keine Ahnung, förderndes Mitglied drin sein und dann könnte ich mich zur Wahl aufstellen.
Ja, okay. Genau. Genau. Also diese Listenteams sind natürlich schon sehr, sehr kritisch, weil das dann natürlich jede Form von juristischer Anfechtbarkeit ist für eine Gewerkschaft der Super-GAU. Super-GAU natürlich ein schwieriger, doppelt gemoppelter GAU. Von daher täten sie sicherlich gut daran, ihre Listen nochmal auf Korrektheit zu überprüfen. Abgesehen davon natürlich Proval ein wichtiges Element im französischen Rugby, gerade auch im französischen Rugby, um eben Kernthemen wie zum Beispiel freie Weihnachten nicht tatsächlich an den Weihnachtsfeiertagen zu spielen. Solche Kleinigkeiten, die sie schon durchgesetzt haben. Also Kleinigkeiten in dem Fall überhaupt nicht blechend gemeint, sondern im Sinne von, es war ein wichtiges Thema. Und
absoluter Cheatcode für uns. Wir zahlen Ich zahle jetzt aktuell im Jahr 100 Euro, davon kriege ich die Hälfte von der Steuer zurück, was ich auch nicht verstehe. Ja. Aber ist anscheinend so. Und die haben wirklich alles, alles. Die bezahlen dir dein Studium. Das heißt, wenn ich jetzt einen Masterstudiengang mache, kann ich Weinbusiness studieren, alles an der Privatuni in Paris. Mit Online-Kursen nur für Rugby-Spieler nachmittags. Und das kostet teilweise halt 20.000, 25.000 Euro. Bezahlt, ja. Umsonst praktisch. Du zahlst 100 Euro und kriegst dafür einfach ein Bachelorstudium an der Privatuni bezahlt. Also was ist bitte das für ein Investment? Dann bekommt man, dann haben die teilweise auch Leute, die dir die Steuer machen. Die haben Leute, die arbeiten auch mit Kliniken zusammen wegen psychischen Problemen. Es gibt dann immer wieder Spiele, die sich dann da anonym melden und dann halt, sag ich mal, separat von ihren Clubs Hilfe bekommen, sodass es halt keinen Einfluss hat auf Vertragsverhandlungen. Was gibt's noch? Es gibt so viele Partnerschaften und sowas, auch für die nach der Karriere. Also es gibt Partnerschaften mit der Polizei, mit Police National, dass man halt sozusagen fließenden Übergang findet, wenn man jetzt vielleicht nicht genug verdient hat oder anderweitig vorbereitet ist. Dann gibt es juristische Vertretungen, das heißt, wenn du online beleidigt wirst, dann musst du nicht selbst sozusagen die Leute, die dir Morddrohungen schicken, verklagen und die Kosten dafür tragen, weil das wird alles von Proval gemacht. Also jeder, der da kein Mitglied ist, ist halt absolut, kann man gar nicht mehr helfen den Leuten. Also das ist, die bezahlen, also das ist unglaublich. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie sich das rechnet, aber ja, gibt's halt.
Ohne zu sehr politisch werden zu wollen, aber Gewerkschaftsmitgliedschaft, auch wenn die meisten Gewerkschaften bei uns sicherlich nicht das gleiche Leistungsmaß haben wie Proval anscheinend, immer.
Und wenn man den Mitgliedseintrag einreicht, kriegt man auch nochmal eine gratis Wasserflasche. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich das Allerbeste.
Gut, okay. Die reißt raus.
Ja, das haben sie dich auch überzeugt, ne?
Gewerkschaftsmitgliedschaft immer eine gute Idee. Kann ich aus persönlicher Erfahrung sehr empfehlen. Immer eine gute Idee. Aber das nur am Rande. Bisheriger Vorsitzender Rubens Chalewatschou, der ehemalige Kapitän von Montpellier. Ich weiß gar nicht, ob er aufhört oder aufhören musste, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber ja, dort aktuell die Neuwahlen. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe von den neuen, es gibt ja verpflichtend, ich glaube, der Deal funktioniert folgendermaßen. Proval bekommt hier, glaube ich, auch Geld von den Vereinen. Und dafür muss Proval all diese Sachen machen, worauf die Liga keinen Bock hat. Präventionskurs oder möglicherweise keinen Bock hat. Das heißt also, Proval muss, glaube ich, zweimal im Jahr, muss sie den Leuten im Centre de Formation, muss sie darüber aufklären, über Doping und so einen ganzen Kram. Dann muss sie, genau, was sie auch anbieten, sind Medientrainings und sowas, oder wie man sich auf Social Media verhält. Wer das halt braucht, kann das darüber auch machen. Und was sie aber auch machen, verpflichten, was auch verpflichtend ist, da muss man sich in Listen und so eintragen, dass man sozusagen einen Crashkurs bekommt, wie man sich verhält als Profi, was man auf Social Media postet und sozusagen präventiv jungen Spielern gesagt wird, so müsst ihr euch verhalten, wenn ihr Person des öffentlichen Lebens seid, um eben Skandale zu verhindern, das natürlich auch der Liga zugutekommt. Und ich glaube, das macht Proval viel und deswegen bezahlt, glaube ich, das ist so ein bisschen der Deal. Ja. Wie du siehst.
Ich find's super sinnvoll. Ich finde es auch vor allem sinnvoll, dass die beiden Seiten einen guten Weg gefunden haben, miteinander zu arbeiten. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Von daher bin ich da sehr froh, dass man ja konstruktiv miteinander umgeht. Das ist ja, wie wir in den letzten Monaten erlebt haben, nicht zwangsläufig immer gegeben zwischen Gewerkschaft und Betrieb, von daher ist das sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich sehe Proval sehr positiv, sind mir oft sehr positiv aufgefallen und wir reden hier jetzt auch nicht von irgendwie massiven Forderungen, sondern es geht ja wirklich um elementare Basics wie kontinuierlichen Urlaub, nicht an großen Feiertagen spielen, Gesundheit, ne, nicht frühzeitig dement werden.
Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, sowas wie an Feiertagen arbeiten, finde ich gar nicht so schlimm. Wir hatten letztes Jahr in der Top 14 auch die Thematik und es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, was stellt ihr euch so an? Ihr verdient hier alle, also das Durchschnittsgehalt, also da verdient man schon zweistelligen Tausenderbereich netto, jeder von uns, netto ab 14. Und es gibt Leute, die arbeiten an Feiertagen, Krankenschwestern, Polizisten, Rettungskräfte etc. etc. Die beschweren sich auch nicht. Oder wenn sie sich beschweren, dann haben die keine Lobby. Da gab es große Diskussionen bei uns. Die eine Front, die gemeint hat, das ist ein christlicher Feiertag, da wird nicht gearbeitet. Und die anderen Leute, die gesagt haben, ja, was stellt ihr euch so an? Also ihr seid so privilegiert. Und ich gehöre, glaube ich, zu zweiterem. Also wir haben ja ein Neujahr gespielt und am 23. Und ich finde es nicht schlimm. Was ich hier wichtiger finde, sind all diese gesundheitlichen Benefits. Also gerade was so Mental Health und sowas angeht, weil ich weiß nicht, wie weit jeder Club in Frankreich da ist und dass man einfach dann separat Anlaufstellen hat, ohne dass man direkt als, keine Ahnung, depressiver Weichling gilt, denke ich richtig und richtig. Und halt auch eben diese juristische Vertretung, weil was da mit manchen Spielern auf Social Media passiert, ist halt nicht mehr normal. Ja. Also das ist einfach,
ja.
Und ich reg mich auch manchmal über Social Media über die Hertha auf. So ist es ja nicht. Aber so Morddrohungen oder gegen die Familie oder sowas, das geht einfach gar nicht. Also muss man nicht wirklich, also, ja, ich weiß nicht.
Wenn wir schon an dem Punkt angekommen wären, wäre das eine sehr gute Überleitung zum Challenge Cup gewesen. Aber kommen wir noch zu.
Haben wir eine Stunde vor uns, ne? Ordentlich Zeit mitgebracht.
Kommen wir aber vielleicht mal in den Newsblock. Eine kleine News haben wir, also man könnte jetzt vielleicht noch darüber reden, dass die Gehaltslisten in England und Frankreich so ein kleines bisschen die Durchschnittsdaten aufgedeckt wurden, was jetzt aufgedeckt veröffentlicht wurden.
Hau raus.
Vielleicht.
Was verdienen wir?
Erstmal fangen wir kurz an mit dem Mindestlohn in Top 14 Pro De Deux, der liegt in der Top 14 bei 42.500 Euro im Jahr und in der Pro De Deux bei 19.800, 22.000, eins von beidem. Der Durchschnittslohn in der Pro De Deux liegt bei 80.000 Euro und der Durchschnittslohn in der Top 14 liegt bei 140.000 Euro im Jahr.
Das zum Punkt Verdienst zwischen Krankenschwestern, Polizisten und Rugbyspielern. Also da sollte man sich wirklich nicht beschweren. Das sind die Durchschnittslöhne. Das sind auch übrigens 18-Jährige mit eingerechnet, die gerade den ersten Vertrag unterschrieben haben. Das mal ins Verhältnis zu setzen.
Ich finde mal so ein kleines bisschen deprimierend, wenn man sagt, okay, Mindestlohn 42.000 Euro, das ist schon, damit könnte man arbeiten. Das ist schon okay. Ja, aber das nur mal am Rande. In der Premiership die Durchschnittslöhne seit 2019 jedes Jahr am Sinken. Auch letztes Jahr und dieses Jahr keine Ausnahmen. Aber das nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, dass ja auch das Salary Cap gesenkt wurde. Von daher, ja, da vielleicht keine großen Nachrichten von der anderen Seite des English Channels. Große Änderungen könnte es für die fünf korsischen Clubs geben, die am französischen Spielbetrieb teilnehmen. Auch da muss man ja ein kleines bisschen vorsichtig sein, was das Vokabular angeht. Korsika, ja nur bedingt französisch, wird auch im kommenden Jahr als weitestgehend eigenständiges Territorium anerkannt werden. Mit eigener Verfassung, eigenem Parlament und also mit einem Parlament, das über das Regionalparlament hinausgeht. Weitestgehend eigenständig sein. Die fünf korsischen Clubs haben bis jetzt in der Ligue Paca gespielt, also in der Provence, werden ab der kommenden Saison höchstwahrscheinlich im Pariser Spielbetrieb mitspielen. Die Logik dahinter, inwiefern, also die Argumentation war, dass es für die fünf Vereine Kosten sparen würde. Die Logik habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum der Flieger nach Paris günstiger ist als die Fähre aufs Festland, erschließt sich mir noch nicht ganz, aber vielleicht bin ich da auch nicht ganz gut informiert. Andererseits hatten die korsischen Vereine und der korsische Verband sehr enge Beziehungen tatsächlich nach Montpellier. Vielleicht auch das eine Option, in Occitanien mitzuspielen, aber ja, Stand jetzt werden die korsischen Vereine ab nächster Saison in Paris mitspielen. Was, ja, ist jetzt mal so eine Nachricht, ne? Ich weiß auch nicht, ob es wirklich als Nachricht groß genug für den Podcast ist, aber ich fand es kurios genug, dass ich finde, man könnte es mal erwähnen.
Ja, komplett verrückt eigentlich. Also das heißt ja, dass sie praktisch jedes zweite Wochenende in den Flieger steigen müssen. Und das ja wahrscheinlich als als blutige Amateurvereine.
Ja.
Also ja. Da spielt auch lieber eure eigene Liga, spielt fünfmal gegeneinander und dann macht irgendwie Playoffs und keine Ahnung.
Aber gut. Ja, ich verstehe. Also ich meine, ich sehe schon das Problem, dass du sagst, der Vorteil ist natürlich, du fliegst nach Paris und klar, du musst nach, je nachdem, wo du in Paris landest, musst du nur nach Paris reinkommen und das geht schon. Und ja, du kannst mit der Fähre günstig nach Toulon übersetzen, aber dann in die provenzalischen Käfer zu gurken, frisst, dann brauchst du noch zusätzlich noch einen Bus und oder Zugtickets, weil die französischen Dörfer auch nicht besser angebunden sind als die deutschen. Also du kommst von überall gut nach Paris, nur zwischen den Dörfern kommst du nicht hin und her. Von daher, kann ich die Logik schon so ein kleines bisschen nachvollziehen, dass es einfacher ist, einmal nach Paris zu fliegen und dort in den RER zu steigen, als mit der Fähre nach Toulon zu fahren und von da aus dann irgendwo nochmal 3 Stunden in die Dörfer zu gurken. Kann ich die Logik ein bisschen nachvollziehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstiger ist. Weniger zeitaufwendig, klar, aber günstiger?
Wir haben ja auch mal ein Trainingscamp in Bastia gemacht. Ist ja Korsika.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie lange wir da geflogen sind, aber ich hatte das Gefühl, dass es dann, wir sind mit dem Bus von Jean-Bouin zum Flughafen. Das alleine ist ja schon mal 45 Minuten, wenn nicht eine Stunde, ja. Je nachdem, wann man fährt. Und dann fliegt man ja bestimmt nochmal 2 Stunden oder sowas, oder?
Bestimmt.
Würde ich mal schätzen. Und also dann ist ja schon mal, hat man ja locker einen Trip von 4 Stunden für jedes Auswärtsspiel. Muss ja auch zum Flughafen hinkommen erstmal. In Bastia oder wo auch immer. Also da bist du 8 Stunden unterwegs für irgendein Spiel in der 6., 7. Liga.
Ja, also ist schon, also ich müsste jetzt tatsächlich gucken, wo die korsischen Vereine spielen, auf welchem Niveau. Aber hoch ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie um den Aufstieg in die 4. Liga mitspielen.
Das steht ja in absolut gar kein Verhältnis.
Ist schon, ja, es ist,
also ich komme ein bisschen in Stottern. Es steht in gar keinem Verhältnis zueinander. Aber gut, möglicherweise unterschlagen wir auch irgendwelche News oder Informationen, die wir ja noch nicht haben.
Ja, ich glaube vieles, also ein bisschen politisch wird es sicherlich auch sein, weil ja, die korsischen Vereine wollen im Fußball wie im Rugby bei Laune gehalten werden. Es ist nun mal eine sehr politische Frage. Wenn du nach Korsika fährst und je nachdem, wo du bist, es ist kein Thema, wenn du wirklich in Ajaccio oder in der Bastia bist, dann geht das noch. Aber wenn du wirklich durch die Dörfer fährst, dann siehst du schon noch überall an den Straßenrändern die antifranzösischen Parolen. Und es gibt auch noch das ein oder andere Dorf, wo es ja durchaus nicht gern gesehen wird, wenn du Französisch sprichst. Das ist dann schon, die müssen bei Laune gehalten werden. Das hat auch seine Gründe, weshalb die französischen Überseeterritorien im Fußball im Coupe de France mitspielen. Obwohl es keinen Sinn ergibt, dass ein Verein aus Martigues oder Französisch-Polynesien oder La Réunion für ein Pokalspiel bis nach Orléans fliegt. Ja, aber
Parc des Princes gegen PSG ran muss. 24 Tore, ja. Kommt er nach Hause, fliegt.
Könnte passieren. Ne? Also, das war jetzt ein knappes Spiel, das ein Verein die Saison, wie hoch haben sie verloren? Ich glaube 7-0. Das gilt als knappes Spiel. Ne? Ist dann schon, Also, ich bin jetzt die Fédérale 2 halb durch und bis jetzt ist mir kein korsischer Verein begegnet.
Aber so, das ist, was man wissen muss.
Ist dann schon.
Sagen wir, es ist Politik.
Es ist Politik, sicherlich. Frag mich auch, wie viel Geld sie tatsächlich von Montpellier kriegen. Die sich festgelegt haben, jedes Jahr mindestens einmal im Trainingslager auf Korsika zu sein. Und dazu das korsische 7er-Team zu unterstützen. Sowohl sportlich als auch finanziell. Wollen wir mal schauen, was tatsächlich bei rumkommt. Aber ja, das ist die News. Das ist der lange News-Blog. Champions Cup. Eigentlich kann man es da auch fast kurz machen. Toulouse gewinnt im Stadium vor vollem Haus, was im Vergleich, wenn man die Highlights direkt nacheinander guckt, immer noch sehr mickrig aussieht. 38-26 gegen die Harlequins. Das Ergebnis
ist vielleicht so ein deutlich, ich fand es langweilig, mir anzugucken, aber nach 20 Minuten oder 40 Minuten, ja. Also nach 25 Minuten habe ich aufgehört, weil es irgendwie so klar war, dass Toulouse einfach so gut ist, also wirklich so gut ist.
Also ja, Harlequins haben sie, man muss zu ihrer Verteidigung sagen, dass die Harlequins zumindest 20 Minuten lang, zumindest im Ergebnis, eng gehalten haben. Nicht viel weiter darüber hinaus, aber.
Aber es kam war am bei Ende dir auch nur eine Sekunde der Gedanke auf, das Spiel könnte spannend werden. Die Harlequins haben auch nur den Hauch einer Chance, dieses Spiel zu drehen.
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, es muss man ja. Nee, also überhaupt nicht, ne? Es muss man auch. Braucht man auch nicht lügen. Also, das war eine. Die Versuche, die Toulouse gelegt hat, waren teilweise auch so einfach. Ist, ne, auch Leinster haben es spannend gemacht. Am Ende, nach der ersten Viertelstunde, dachte man da ja auch, okay, durch. Aber die haben es am Ende tatsächlich nochmal spannend gemacht. Aber ja, Toulouse hat es. Also es lag vielleicht auch so ein bisschen im Spiel gegen Exeter, dass du dachtest, naja, gut, also. Und auch davor, weiß gar nicht mehr gegen wen davor, wo sie langsam gestartet haben und dann am Ende aber so aufgedreht haben gegen Racine. Schwer getan und dann so aufgedreht und das Spiel haushoch gewonnen. Ja, als eindeutiger Sieg. Also 38-26 wahrscheinlich nicht mal hoch genug, aber vielleicht der einzige Aufreger vom Spieltag, ein Joe Mahler, ich weiß gar nicht, ich bin so zwiegespannt. Auf der einen Seite ist natürlich schon ein kleines bisschen witzig, dass er Thomas Ramos als seine Bitch bezeichnet oder als seine kleine Bitch bezeichnet. Auf der anderen Seite ein Prop, der sich einem Fullback vergeht. Also sorry.
Was man auch sagen muss, der Mann ist jetzt auch schon des älteren Semesters. Ich glaube, ja. der ist, weißt du, der vor 10 Jahren, das wäre egal gewesen. Aber heutzutage, ne, ist alles so, das ändert sich, die Zeit rennt so schnell. Also,
ich jetzt, es stört mich alles auch nicht. Ich denke nur, du wiegst 100 Kilo mehr als der Typ. So nimm dir wenigstens irgendwie einen dritte Reihe Stürmer oder so. Ne, das ist aber ein Fullback. Wirklich, du bist ein Prop. Komm mal klar. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, naja. Ein bisschen faul. Aber gut, ja, das ist vielleicht der einzige, in Anführungszeichen, Aufreger von dem Spiel.
Was glaubst du denn, wie es im Finale wird? Denkst du, es wird nochmal so einfach? Oder denkst du, also es sind ja, muss man ehrlicherweise sagen, es sind zwei Teams, die wirklich so gut sind und die auch so viel besser sind oder so viel besser waren diese Saison, zumindest aus meiner Sicht, als alle anderen. Also ich hätte möglicherweise noch Bordeaux im Finale gesehen. Ne, hätten sie, ja. Sie haben einfach nur 40 schlechte Minuten gespielt und das war es dann halt am Ende, aber ich glaube, Toulouse und Leinster, das ist etwas, was keinen überrascht. Das sind wahrscheinlich die zwei besten Teams oder Top 3 Teams in Europa im Moment. Und also wen siehst du vorne? Oder sagst du wirklich, es wird ein Spiel werden? Das kommt auf die Tagesform drauf an.
Ich bin pessimistisch tatsächlich, weil ich stimme dir zu, sind zwei der besten Teams der Welt. Vielleicht sogar die zwei besten Teams der Welt. Oder Clubteams der Welt, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber sie haben zwei sehr unterschiedliche Stile. Leinster sehr kontrolliert, sehr, sehr ballsicher. Toulouse, die von den Fehlern der anderen Teams leben. Haben wir auch gegen die Harlequins durchaus gesehen. Da kamen sehr viele Versuche durch schnelle Turnover. Da leben sie von, auch ja, von den Ball am Leben zu halten und sich gar nicht in diese Ruck-Situation ziehen zu lassen. Alles Dinge, die Leinster sehr gut kann. Also für mich ist es schon so, dass ich sage, ich sehe Leinster schon als ein Team, das Toulouse sehr gut schlagen könnte. Und auch sicher schlagen könnte. Die letzten Duelle waren sehr eng, aber ich würde persönlich schon sagen, dass Leinster so ein kleines bisschen das perfekte Gegenstück zu Toulouse ist.
Ich sag mal, Toulouse ja motivierter denn je. Haben ja auch angekündigt, dass sie jetzt nochmal rotieren werden für die Top 14-Spiele. Und es gab ja auch ein Interview, was glaube ich die Woche rauskam, wo der Trainer meinte, diese Generation, also wir reden von Dupont, Intermark etc., hat noch keine Geschichte geschrieben. Also sie haben praktisch noch nichts erreicht für diesen Club, was sie in Erinnerung behalten wird, weil sie eben noch europäisch nichts gewonnen haben. Und ich glaube, das könnte mal so eine extra Motivation sein, dass man sich eben sagt, ja, Toulouse hat natürlich eine Historie an tollen Generationen, die viele Titel gewonnen haben. Und die Generation, die jetzt bis jetzt eben da ist, hat in Anführungszeichen eben noch nichts oder noch nicht viel gewonnen. Ja, klar, sind französischer Meister geworden, haben einmal einen europäischen Pokal, ich glaube 2018 oder 2019 gewonnen. Aber Weltmeister wurden sie noch nicht und haben auch nicht das Abonnement auf die Champions League Titel. Also, er hat dann erzählt, ja, ich habe die angefangen zu trainieren, da waren die 21 und jetzt sind die 29, 30 und vielleicht dann schon der eine oder andere dann im Herbst seiner Karriere. Und bis jetzt habt ihr noch nichts erreicht. Das fand ich erstmal lustig und ich hab mich gefragt, ist das eine Motivation oder nimmt man das persönlich oder tut man das einfach ab als Spieler? Kannst du natürlich nicht beantworten, weil ich in der Situation noch nie war. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es für den einen oder anderen vielleicht nochmal so diese extra Motivation ist, dass man sich sagt, okay, vielleicht macht das ja, ne? Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ich glaube, es kommt ganz auf die Persönlichkeit drauf an, aber ich glaube, die Spieler wissen das besser als alle anderen selbst. Ich meine, Romain Tamak weiß, in welchen hohen Ehren sein Vater gehalten wird, in der Stadt und im Verein. Ja, und ich meine, es ist natürlich so ein kleines bisschen, der Boucle de Brunus ist einer der prestigeträchtigsten Pokale der Welt, Sportarten unabhängig. Der bedeutet schon sehr, sehr viel. Aber wenn ein Verein 22 davon gewonnen hat, bedeutet jeder weitere gewonnen ein kleines bisschen weniger. Von daher ist es dann schon so, dass du sagst, ja, schön gewonnen, toll. Aber was habt ihr noch gemacht? Also nur ein Meistertitel ist nichts, was einen in Toulouse zumindest, wo man 22 davon rumstehen hat, wirklich hervorhebt. Da kann ich mir schon vorstellen. Es hat auch seine Gründe, weshalb Antoine Dupont olympisches Gold holen will. Weil er einer der Größten sein will. Und nicht nur im Club, sondern generell. Und dafür braucht er einen europäischen Titel. Sonst ist er einer der Unvollendeten. Clermont hatte viele große Spieler, aber an wie viele davon erinnert man sich? Ist halt, ja, ohne Titel ein bisschen schwierig immer. Vielleicht ein bisschen pessimistisch gedacht, aber ist ja tatsächlich auch vielleicht das andere Duell neben dem Platz. Toulouse hat 5 Titel, Leinster 4. Das Duell, auf das gleiche Sternenniveau zu kommen, wo Toulouse natürlich mit dem 6. Stern noch mal ein bisschen Puffer haben könnte, um sich an der absoluten europäischen Spitze festzusetzen. Aber das vielleicht nur ein Randduell. Aber gut. Kommen wir vielleicht zum apropos Randduell. Ne? Challenge Cup. Diesmal mehr als eine Randnotiz vielleicht.
Muss man schon mal vorne wegnehmen. War keiner da, absolut. Aber war spannend.
Also ich war ja positiv überrascht, muss ich sagen. Nachdem ich am Freitag in der Midol noch gelesen habe, es wurden nur 1.500 Tickets verkauft für das 15. Also nur was 10% der Tickets wurden verkauft. Es waren dann schon ein paar mehr. Also 5.000 waren es für das Halbfinale zwischen den Sharks und Clermont. Aber ja, natürlich immer noch weit weg von ausverkauft. Aber ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Thema, wenn du südafrikanische Vereine hast, die in London spielen müssen. Wobei ich gedacht hätte, Sharks, London, das passt. Durban, Fun Fact am Rande, die Stadt außerhalb Indiens mit der größten indischen Bevölkerung. London hat auch eine große indische Bevölkerung. Hätte passen können. Dachte, vielleicht ein bisschen wie die Cheetahs in Amsterdam. Auch der Oranje Freistaat, der ja auch niederländisch abstammend ist, oder sagen wir im weitesten Sinne. Dachte, der hätte es vielleicht, hätte man sich eine, dass man da Verbindungen hat, aber offensichtlich nicht.
Falsch gedacht, gut. Es waren aber ziemlich viele Clermont-Fans da, glaube ich. So.
Ja, ja. alle wütend nach Hause geflogen. 32-31 das Spiel ausgegangen, vielleicht der Vollständigkeit halber am Anfang. Und wenn man die Clermont-Fans fragt, gibt es dafür genau einen Grund und dieser Grund hat einen Namen. Reimt sich auf die Leistung war mies, Luke Pierce, naja, fast reimt sich's.
Man muss fairerweise sagen, es gab einen Spieler von Clermont, der hat 4 Versuche gelegt, aber dem wurden nur 2 gegeben. Ja. Was hat beziehungsweise, ne? Und das hat dafür natürlich für einige Kontroversen gesorgt. Es hat sich hier um Jules Giron, letztes Jahr noch zusammengespielt, ist dann nach Clermont gegangen. Bald werden wir uns wiedersehen. Aber ja, der Mann hat 4 Versuche gelegt und der hat dann nur 2 bekommen. Das war natürlich ein Skandal. Gerade wenn man den Hinterkopf behält, dass das Team natürlich, dass das Spiel natürlich nur mit einem Punkt Unterschied ausgegangen ist. Jetzt haben natürlich böse Erinnerungen hoch an die Weltmeisterschaft und was eben so mit französischen und südafrikanischen Teams passiert. Und ja, Skandal und die große Verschwörung wurde natürlich schon gerochen. Da ging es ordentlich ab.
Ja. Der nicht gegebene Strafversuch, die gelbe Karte, die dann am Ende tatsächlich dazu geführt hat, dass, oder in der Unterzahl, in der die Sharks dann tatsächlich am Ende den Versuch gelegt haben, glaube ich zumindest am Ende, ja doch, ja, wobei ich persönlich sagen muss, natürlich, ich kann den Ärger verstehen, aber du lagst vorne, eigentlich hätte, meine, es ist halt auch am Ende, sie waren in Überzahl und Clermont haben es nicht geschafft, einmal irgendwie ein richtiges Break zu machen. Sie sind nicht wirklich nach vorne gegangen, haben nicht wirklich die Lücken gefunden, fand ich. Oder zumindest nicht so, wie man es erwarten würde oder erwarten müsste. Und dann darfst du das im Konter eigentlich auch nicht so, darfst du diesen Versuch eigentlich auch nicht kassieren, finde ich persönlich. Da jetzt zu sagen, der Schiedsrichter ist schuld daran, dass wir ausgeschieden sind, das ist immer eine billige Ausrede. Und in dem Fall finde ich es nicht mal akkurat, auch wenn die ein oder andere Entscheidung sicherlich diskutabel war. Aber in welchem Spiel macht der Schiedsrichter schon 100% perfekt?
Weil ich schon sagen muss, dass dieser Strafversuch, also das Ding, vielleicht die Situation zu erklären, also die Ecke macht einen Chipkick, möchte den Ball fangen, dann kommt halt der 15er von der Seite und rammt ihn einfach weg. So, das ist passiert. Und der Schiedsrichter sagt, das ist ein Foul, gibt ein Penalty und gibt auch eine gelbe Karte, so ungefähr 5 Meter vor dem Mahlfeld, gibt aber keinen Strafversuch. Obwohl wir alle wissen, was passieren würde. Also der Ecke würde einfach den Ball fangen und den Versuch legen, wenn er keine Ahnung, keine Butterfinger hat, was jetzt, wovon nicht auszugehen ist. Ja, also der Schiedsrichter sieht, also es ist halt ein Fehler passiert, auch ein schwerwiegender Fehler, sonst gibt es keine gelbe Karte, aber er gibt eben den Strafversuch nicht. Und das ist, glaube ich, halt, das ist das, was viele aufregt. Also mach's ganz oder gar nicht. Ist wie im Fußball, ja. Also Notbremse, rote Karte und Elfmeter. Gibt ja auch dann bei der Notbremse nicht nur eine rote Karte und dann halt kein Elfmeter. Das gehört dann halt zusammen. In dem Fall, ich weiß nicht wieso, also es gibt für mich keinen ersichtlichen Grund, weshalb man den Strafversuch hätte nicht geben sollen. Aber ja, ich habe das ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, also alles an Häme und Beleidigung, es ist einfach lächerlich. Wobei natürlich eine Leidenschaft gehört zum Sport dazu, davon lebt er ja von Emotionen, aber ich weiß nicht, ob erwachsene Familienväter so einen anderen Mann so beleidigen sollten. Das ist einfach unnötig. Das ist einfach nur peinlich.
Ich denke auch, dass es irgendwie immer Emotionen gehören dazu. Ja, sicher, man darf sich aufregen, aber es gibt einen Unterschied zwischen Aufregen und Beschimpfen. Ja. Und natürlich darf man sich aufregen, natürlich dürfen sich auch, um da vielleicht irgendwie so die Parallele beim Fußball beizubehalten, natürlich darfst du dich aufregen, aber du darfst nicht den Schiedsrichter bedrängen und ihn beschimpfen. Das geht nicht. Ja, ich weiß, passiert sehr viel, aber es stört mich jedes Mal und im Rugby genauso. Nur, dass du eben halt dann noch konsequenterweise eine gelbe Karte kriegst. Aber ja, nein, natürlich darfst du dich aufregen auf dem Sofa, aber du darfst dich nicht dann wieder hinsetzen, das Handy in die Hand nehmen und
Lupier schreiben, dass du Morddrohung auf Twitter raushaut.
Habe gerade das Rugby-Spiel gesehen. Hallo Luke Pierce, ich wollte mich nur mal melden und sagen, dass ich eine Kinder ermorden möchte. So, wer macht denn sowas? Jetzt mal ehrlich.
Ja, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, was man auch unterschätzt, was das wirklich mit Leuten macht, weil unabhängig davon, ob man das lesen oder nicht lesen will, irgendwie bekommst du es immer mit. Ich hab selbst erlebt, ja. Dann gibt es Freunde, die das Screenshot und dir schicken, weil es ist ja auch teilweise lustig. Es ist ja, also manchmal, wenn da jemand schreibt, keine Ahnung, der war heute so schlecht, der sollte zur Strafe hinter dem Bus herlaufen, das ist ja sowas ja lustig. So, das ist ja, ich finde, es geht auch in Ordnung. Aber es gibt halt auch einfach Dinge, die einfach beleidigend sind. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich A, nicht bekannt bin und B, wahrscheinlich auch die richtige Hautfarbe habe. Aber bei allen Menschen, die vielleicht, was heißt die richtige, das ist auch schon falsch ausgedrückt, aber einfach bei Menschen, die sich vielleicht dadurch auch noch mehr angreifbar machen, dass da teilweise einfach Kommentare rauskommen. Und es gab ja die Kontroverse auch in Clermont mit Racker, dass einfach über 1000 rassistische bis hin zu Morddrohungen Nachrichten der Mann eingesammelt hat. Und das ist eine Legende von dem Club. Und ja, das geht einfach gar nicht. Also
ja. Ich glaube, man vergisst auch, wenn man selber nicht davon betroffen ist, wie schnell Worte zu Taten führen können. Ich kann mich an zwei Situationen erinnern. Rocky Elsom, der ja für Toulon unter anderem gespielt hat, der von seiner persönlichen Erfahrung erzählt hat. Es war schon immer schwierig. Man musste seinen Wocheneinkauf vor dem Spiel planen, weil am Anfang hat er den Fehler gemacht und ist nach dem Spiel einkaufen gefahren. Und jedes Mal, wenn er nach einer Niederlage mit seinen Einkäufen rauskam, waren die Spiegel von seinem Roller abgetreten. Und ich kann mich erinnern, dass in Narbonne, gut, vielleicht noch mal eine schwierigere Situation, aber als es da um den potenziellen Zwangsabstieg ging, wurden zwei Kolleginnen von mir, die den Fans bekannt waren, die Reifen zerstochen. Die wurden, wenn sie an einer roten Ampel gehalten haben, haben die Leute sie durch die Fensterscheiben beschimpft. Es ist schon. Und
das waren nicht mal Spieler, also das war einfach nur ein Büro. Also ist ja.
Und da möchte man nicht wissen, ne, was passieren kann, wenn es dann wirklich ernst wird. Also das ist dann schon. Also ich kann jeden verstehen, der sich davon da irgendwie sagt, also natürlich nehme ich das ernst, natürlich fühle ich mich davon bedroht. Von daher. Auch wenn man sauer ist und es nicht so meint, vielleicht auch immer drüber nachdenken, wie es beim Gegenüber in so einer Situation ankommt, vor allem wenn wir hier nicht über Leben und Tod reden, sondern über Rugby. Ich glaub, was, soweit ich weiß, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, am Ende des Tages immer noch ein Spiel ist.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, als Spieler sehe ich das eins ganz wichtig. Wenn du Profi bist, dann weißt du, dass es passieren wird. Also als ich meine rote Karte bekommen habe, dann habe ich auch über mich gelesen, ja, der ist dumm, der kriegt immer rote Karten, obwohl es meine erste war. Und als ich mich verletzt habe, was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Der hat noch nie irgendwas für den Verein gemacht, hat sich jetzt den Finger gebrochen und kann sich verpissen. Ja, ist dann eh nächste Saison weg. Ja. So, das bekommt man. Ich glaube, was wichtig ist, dass man A, weiß, dass das passiert, und B, dass man damit weiß, umzugehen. Jetzt bei solchen Dingen, die noch harmlos sind, ich rede nicht von Morddrohungen oder dass, keine Ahnung, die Partnerin, der Partner, die Kinder bedroht werden, das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Aber das sind so Sachen, die natürlich, das könnte man sagen, ja, das tut weh, sowas zu lesen. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass man das Negative, aber auch das Positive, was man durch Medien, was man durch Social Media bekommt, dass man das überhaupt nicht wertet. Weil wenn man das Positive, wenn man sich das zu Herzen nimmt, oh, der war heute wieder gut, super Spiel gemacht, von fremden Leuten, die du überhaupt nicht kennst, wenn du das ernst nimmst, dann nimmst du auch das Negative ernst. Also du kannst ja nicht nur das Positive ernst nehmen, dann das Negative nicht. Ich glaube, das geht nicht. Deswegen muss man, glaube ich, einfach das hinnehmen, aber wertungsfrei. Also einfach das nehmen, wie es Wetter. Und manchmal ist es lustig, ne, so, ich mag sowas, solche Sprüche gerne, keine Ahnung, ja, der muss ja dem die Show schlecht oder nach Hause laufen oder sowas. Sowas kann man einfach mit Humor nehmen. Und andere Dinge, ja, die soll man einfach abhaken, glaube ich. Das ist damit der richtige Umgang als Spieler, weil sonst macht das mental halt, nimmt es, glaube ich, macht es mental einen fertig, und alles andere, was halt strafbar ist, sollte man konsequent anzeigen, weil das geht einfach. Also wie gesagt, haben wir ja schon heute drüber geredet, manche Leute nehmen es, glaube ich, einfach ein bisschen viel raus.
Ja. Definitiv. Aber gut, es ist schon wichtig, sowas immer mal wieder anzusprechen. Auch wenn es natürlich nicht die schönsten Themen sind. Schön wird auch das Finale, sicherlich nicht Sharks gegen Gloucester.
Ja, wissen wir alle, wer gewinnt, ne? Also die Sharks, sorry.
Ja, du, ich sag dir ganz offen, dass ich dieses Spiel nicht sehen werde, von daher.
Und einmal muss ich dir recht geben, ich werde es auch nicht sehen. Ich werde es, wenn ich angucke, ist halt wirklich, also es kitzelt mich null. Null, also wirklich überhaupt nicht.
Nee. Ich meine, jetzt, wo nicht mal mehr ein Louis Rees Dammit da ist, ich meine, selbst der Mann steht ja wie im Challenge Cup, er hätte schon alles gewonnen, was im Rugby zu gewinnen gibt.
Komischer Kommentar. Wollen wir mal darüber reden oder klammern wir das aus?
Eigentlich würde ich es ausklammern. Ich verstehe nicht, weshalb er sich genötigt fühlt, seine Entscheidung zu rechtfertigen, weil ich die Entscheidung, wir haben drüber geredet, ich finde es vollkommen fair. Wenn er Bock drauf hat, soll
das machen. Ungefähr so aus. Ja, wie findest du, dass er das macht? Ja, finde ich gut. Ja, ich auch. Ja, okay, dann ist zum nächsten Thema.
Ich verstehe nicht, weshalb er es jetzt so rechtfertigt und vor allem auf so merkwürdige Art und Weise rechtfertigt. Er hat keinen nationalen Titel geholt, er hat keinen internationalen Titel geholt. Ja, klar, er hat mit Wales, glaube ich, die Six Nations gewonnen.
Ja.
Aber
auch schon ziemlich jung.
In der WM. Ja, aber ist er in der WM nicht über die Gruppenphase rausgekommen? Okay, er hat für die Lions gespielt, aber die Serie auch nicht gewonnen. Also irgendwo. Wenn du sagst, ein Six Nations Titel ist alles gewinnen, was man im Rugby gewinnen kann, schon, ja, gut. Das fand ich nur einen merkwürdigen Kommentar. Ich meine, jetzt hätte er natürlich noch einen Challenge Cup dazu schreiben können. Ja, dann hätte er wirklich alles gewonnen.
Was aber lustig macht, auch wieder waren tatsächlich Social Media Kommentare. Ich habe dann sowas gelesen, Leute geschrieben haben, ja. Ich habe mit 18 aufgehört, Rugby zu spielen, weil ich alles erreicht habe und mich danach auf meine Clubkarriere konzentriert habe und solche Dinge. Und mit Club ist dann Party gehen gemeint, also auf Englisch natürlich. Ich fand, also, das war schon lustig. Also, das war das Positive daran.
Ja, es hatte einen gewissen Humor. Ich habe den Kommentar nicht ganz verstanden, aber, also sein. Aber gut, sei es drum. Apropos Dinge, die man nicht ganz versteht. Und,
bevor ich wieder ins Wort falle, ich muss, wir reden jetzt über die Halbfinalspiele der Nationalen oder der Achtelfinal- oder Viertelfinalspiele.
Ja.
Ergebnisse und Teams, da kommen wir nachher zu, das kann gerne machen. Aber, und ich wollte diese Spiele gucken, weil, da lief ja nur das Champions Cup-Finale und das war ja dann, ne, das war dann nach 20 Minuten vorbei, also wollte ich National-Rugby gucken. Was mache ich also? Ich kämpfe mich durch Facebook, durch Social Media, YouTube und möchte mir die Spiele angucken. Was passiert? Was sehe ich, als ich bei Carcassonne einschalte? Ist einfach nur schwarz. Es ist einfach nur schwarz.
Ja.
Eine absolute Katastrophe. Man hört den Kommentar, man sieht aber das Spiel nicht. Habe ich mir gedacht, okay, gibt es irgendwo, kann man, habe ich dann sogar in den YouTube-Chat reingeschrieben, was soll das? Macht das Licht an? Was soll das hier? Hat keiner das Licht angemacht? Dann bin ich auf Twitter gegangen, habe gesehen, Carcassonne hat geschrieben, ja, wir können das Spiel nicht übertragen wegen technischer Störung, aber hier, diese Supporter übertragen das Spiel. Und die haben einfach ihr Handy hochkant aufgestellt, auch nicht mit Zoom oder sowas, was natürlich auch eine absolute Katastrophe war. Da habe ich mich wirklich sehr drüber aufgeregt, weil ich mich gefragt habe, wie kann das sein?
Ja.
Und bin dann zum zweiten Halbfinalspiel, das war dann Albi Suren, und die haben das irgendwie geschafft, habe ich mich auch wieder durch Instagram und Twitter gekämpft, dass die Stadt und externe Sponsoren, ich glaube über einen TV-Anbieter, das Spiel professionell aufgezeichnet wird und live übertragen wird. Wo ich mir denke, Halleluja! Und es war grandios. Also es gab zwei Kameraperspektiven, da hat jemand rangezoomt, es gab sogar einen On-Field-Kommentator. Und da habe ich mir nur gedacht, also Carcassonne, bitte. Wenn ihr eure Tickets nicht kontrolliert, dann ist das eine Sache. Aber stellt doch einfach nur einen ganz normalen YouTube-Livestream hin. Kann das doch schwer sein. Das nur als Einleitung, Marc, bitte.
War ja beim Derby gegen Narbonne war das ja auch schon so eine Katastrophe. Ja, ich meine, für Albi-Fans wäre es vielleicht, die hätten sich vielleicht tatsächlich gefreut, wenn sie dieses Spiel nicht gucken müssen. Aber positiv. Erstmal fangen wir mit der positiven Seite an. Nach 6 verlorenen Halbfinalen in Folge hat Albi diesmal nicht im Halbfinale verloren. Gut, schon im Viertelfinale. Anderes Thema, aber sie haben diesmal nicht im Halbfinale verloren. Auf der anderen Seite, in der 80. Minute durch einen Penalty-Kick gegen Suren zu verlieren, die das allererste Mal überhaupt in den Playoffs stehen, ja, jetzt muss man auch sagen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, es war sicherlich nicht das hochkarätigste Rugby-Spiel aller Zeiten. Syrenen haben wenig mitgebracht an eigener Leistung. Albi haben keine Lösung gefunden. Aber Syrenen haben gewonnen. Und das ist schon eine spektakuläre Leistung. Also für das, was dieser Verein ist, nämlich seit 2 Jahren überhaupt erst professionell, 50 Jahre überhaupt existierend, ist das schon eine echt gute Leistung. Eine echt richtig gute Leistung, jetzt im Halbfinale zu stehen gegen Nizza. Ja, wird schwierig, aber überhaupt bis dahin gekommen zu sein, ist ein Statement. Und bin gespannt, wie es da weitergeht.
Auf jeden Fall war ein spannendes Spiel. Sogar einen guten Kicker. War doch nicht alles perfekt bei der Übertragung. Und zwar hat man also vergessen, bei Albi Syrenen, dass natürlich der Schiedsrichter, es könnte vorkommen, dass er natürlich auch das Spiel unterbricht und die Zeit anhält. Mhm. Dementsprechend lief also die Zeit oben die ganze Zeit weiter. Deswegen ist in der 80. Minute nochmal so 3 Ballwechseln und irgendwie eben diesen 3 Punkten kam. Aber gut, Syrenen einfach einen guten Kicker gehabt, konnten relativ strikt alle 3 Punkte nehmen, von eigentlich überall hinter der Mittellinie. Was schon beeindruckend war. Und ich glaube, darüber haben sie das Spiel auch gewonnen, waren disziplinierter. Ja. Und die Fans werden sich gefreut haben, weil man konnte sich auch anschauen.
Ja.
Anders als Carcassonne Chambéry.
Ja, auch das würde ich sagen, nicht unbedingt ein Rugby-Klassiker. Am Ende ein souveräner Sieg von Carcassonne, die ins Halbfinale einziehen. Chambéry, die ja zumindest lange von einem Finale im eigenen Stadion träumen konnten. Naja, lange. Die 2 Monate, seit es offiziell ist. Ja, aber es ist auch für sie, weiß gar nicht, was die erste Playoff-Teilnahme ist.
Ich glaube, letztes Jahr haben sie auch mitgespielt, soweit ich weiß.
Sicher? Aber ich bin mir tatsächlich, ich weiß es gar nicht so
sicher
genau.
Sicher nicht, aber ich habe einen Kumpel, der hat mal für Chambéry gespielt und ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, sie hätten da mitgespielt.
Ja, wir erinnern uns als, wie heißt er denn? Wir hatten ja auch einen deutschen Nationalspieler, der für Chambéry vor 2 Jahren gespielt hat, oder bis vor 2 Jahren gespielt hat. Da sind sie ja sehr weit unten gelandet. Er spielt jetzt in England in der Championship, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo. Chambéry, wird spannend. Ich glaube schon, dass sie nächstes Jahr nochmal weiter oben mit angreifen. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wer absteigt, wer aufsteigt. Aber für Chambéry sehe ich ehrlich gesagt eine deutlich bessere Zukunft als für einen Verein wie Carcassonne, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, da passieren drastische Dinge. In jedem Fall wird das Halbfinale sehr, sehr spannend. Erstmal natürlich Nizza-Syrenen, was ich insgesamt als recht eindeutige Sache sehen würde. Allerdings muss ich da auch qualifizierend sagen, dass ich das Duell zwischen Albi und Syrenen als recht eindeutige Sache gesehen hätte. Von daher lassen wir das ganze Thema mal offen. Ne? Narbonne Carcassonne im Halbfinale wird allerdings wieder eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Narbonne haben bis jetzt immer geschafft, einen guten Stream aufzustellen. Ich hoffe auch dieses Wochenende. Bis jetzt sind knapp 7.000 Tickets verkauft. Das vielleicht auch noch kurz dazu. 6.000 Fans waren in Carcassonne. 3.500 in Albi, offiziell jeweils die Zahlen. Nicht die besten Zahlen vom Wochenende tatsächlich. Longuen hatten angeblich auch 6.000 Fans in Saint-Jean-d'Angély. Für einen Viertligisten aus einem Kaff wie Longuen tatsächlich eine recht gute Zahl. Eine fantastische Zahl, da war das ganze Dorf da, glaube ich. Ja. Aber das wird zwischen Narbonne und Carcassonne eine recht klare Sache.
Wenn wir schon bei Tickets sind, ich im Vorfeld des Podcasts mich informiert bei meiner Quelle in Carcassonne und Narbonne hat tatsächlich die Preise hochgestellt für die Tickets. Also die Tribüne mit den guten Sitzplätzen kostet 60 Euro. Also 60 Euro für ein Nationalspiel ist extremst viel.
Vorsteller Closes.
Und die Stehplätze, wo man nicht sieht, so hinterm Goalpost, kosten 15. So, wenn du jetzt natürlich eine vierköpfige Familie bist mit Anfahrt, Essen, Verpflegung etc. So, das ist einfach viel Geld und ist ein Derby und so, aber er ist einfach nicht angemessen. Und was auch ziemlich, was ich persönlich auch ziemlich frech finde, ist, dass also die Spieler im Kader von Carcassonne bekommen jeweils nur ein Ticket. Normalerweise Also wenn wir spielen, dann gibt es ein Kontingent von 50 Tickets und dann jeder Spieler so viel, wie er braucht für seine Familie und Freunde. So, und das heißt auch, dass die Spieler, die jetzt 24 sind, 25 oder 26 sind, dass die also kein Ticket haben praktisch und sich eins kaufen müssen. So, das ist halt schon, das ist schon ziemlich krass irgendwie. Also ich finde es auch unnötig bei aller Konkurrenz, so Derby etc.
Ja, ich glaube nicht mal, dass es was damit zu tun hat, dass es daran liegt, dass es ein Derby ist. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Narbonne wie Carcassonne finanziell ein schwieriges Jahr hatten. Narbonne weniger schwierig als Carcassonne, weil Narbonne insgesamt schon einen deutlich höheren Zuschauerschnitt hatte. Carcassonne wird, falls sie verlieren, aufs Ende hoffen, dass Narbonne auch partout nicht aufsteigt, weil sonst wird es nächstes Jahr eng. Weil ohne die beiden ausverkauften Derbys gegen Narbonne wäre es wahrscheinlich jetzt schon unglaublich eng. Ich glaube eher, dass das der Punkt ist. Zumal sie auch ein teures Trainingslager jetzt hatten. Also sind im gleichen in Katalonien oder Nordkatalonien demselben Resort untergekommen, in dem auch die Fußballer von Olympique Lyonnais normalerweise sind. Und auch die Fußballerinnen des französischen Nationalteams die Heim-WM damals vorbereitet haben. Und unter anderem sich jetzt auch noch Laurent Saint-Péry für 2 Tage gegönnt haben. Stürmertrainer des französischen Nationalteams und der französischen Nationalmannschaft. Der eine der großen Schwachstellen beackern soll, die Narbonne-Saison hatte, nämlich Gassen und Einwürfe. Saint-Péry ja auch ein Gassenspezialist. Ich glaube, es hat eher ein bisschen was damit zu tun, dass man seine Kosten decken möchte. Aber ja, es ist schon ist eine Sache, die Narbonne schon immer mal wieder gemacht hat. Auch als sie noch zweitklassig waren, die Derbys gegen Béziers und Perpignan waren schon immer ein gutes Stück teurer. Hat auch seine... Also gehe ich mit, dass ich es kritisch sehe. Es ist nur nicht unbedingt was Neues. Ich kann mich aber auch erinnern, dass sie nicht die Einzigen sind, die das machen. Ich kann mich erinnern, Toulouse gegen Clermont zum Beispiel, was als damals dann als, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genannt haben, Highlight-Spiel, da war das günstigste Ticket auch bei 40 Euro. Also schon, gibt den einen oder anderen Verein, der da wirklich versucht, das Maximum rauszuholen. Bin gespannt.
Ja. Wer glaubst du denn, der gewinnt? Also nur wenn du jetzt mit deinem, ohne das Herz, nur mit dem Kopf.
Mit dem Kopf, also Herz wäre eine einfache Sache gewesen. Ich glaube schon, dass Narbonne gewinnt. Wenn sie ein halbwegs die Kontrolle, und das war bei Narbonne immer, Narbonne hat 3 Schwachstellen. Gasse, Gedränge und so ein kleines bisschen die Mentalität. Manchmal hat man am Ende des Spiels, verliert man so ein bisschen die Kontrolle und fängt sich dann Versuche ein, die komplett unnötig sind, und dann ist man wieder am Schwimmen und muss zittern. Und wenn sie es zumindest schaffen, diese 3 Dinge im Rahmen zu halten, würde ich sie schon im Finale sehen, weil ich glaube, die Hintermannschaft ist besser, der Sturm ist gleichwertig, ich glaube, die Hintermannschaft, habe ich vom Gefühl her, ist ein kleines bisschen besser. Von daher würde ich schon hoffen, dass und denken, dass Narbonne gewinnt.
Ich finde es krass, weil ich habe nämlich Narbonne die Saison schon 2-mal gesehen. Einmal in Périgueux, wo sie verloren haben. Und einmal in Carcassonne, wo sie auch verloren haben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich fand sie beide Male, auswärts muss man auch sagen, ich fand sie beide Male eigentlich nicht so gut. Nicht so überzeugend. Deswegen, und auch einfach um die Spannung hier im Podcast irgendwie ein bisschen zu behalten, setze ich einfach mal auf Carcassonne. Ich glaube daran, dass mit einem Gedrängehalb, der den Score im Kopf behält, das Spiel dann auch gewonnen werden kann.
So oder so bleibt spannend. Finale gegen Nizza ist auch nicht einfach dann. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen.
Für dich Nizza immer noch der Favorit auf den Aufstieg? Oder Narbonne?
Ich glaube, es kommt darauf an, gegen wie sie spielen. Wenn Nizza Narbonne ist, Narbonne der Favorit. Okay. Einfach weil Narbonne von den letzten 5 Spielen 5 Duellen 4 gewonnen hat. Aber von den letzten 6 Duellen 5 gewonnen hat, so rum, glaube ich sogar. Von daher würde ich da schon Narbonne vorne sehen, einfach weil das ein Verein zu sein scheint, der ihn liegt. gegen Carcassonne würde ich Nizza vorne sehen, weil es natürlich auch sie hatten einen gewissen Vorsprung in der Tabelle, das war schon recht eindeutig. Das würde ich schon dann sehen. Also das kommt aber für mich drauf an. National 2, auch sehr spannend, da sind wir jetzt im Finale schon angekommen, da sind wir eine Woche weiter. Da geht es dann darum, wer gegen Vienne verlieren darf. In der Woche danach im Relegationsspiel. Olympique Marcoing-Rugby, also Lille quasi, hat 28-16 gegen Mâcon verloren. Ich wusste nicht, dass die Halbfinalspiele an neutralen Spielorten stattgefunden haben. In dem Fall in Massy. Rennes hat 8-25 gegen Langon verloren. Das ist vielleicht die größere Überraschung zwischen den beiden Spielen. Das Spiel fand in Saint-Jean-d'Angély statt. Ich habe immer die eine Statistik rausgeschrieben, die das Spiel entschieden hat, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aus gegnerischem oder aus Gedrängeeinwurf für Rennes hat Langon 9 Penalties rausgeholt. Holt alle eigenen Gedränge gewonnen und aus gegnerischem Gedränge 9 Penalties rausgeholt. Ist schon, eindeutig. Also, ja, das ist, was hättest du von Pierre-Henri Broncon gehört, wenn das euch passiert wäre?
Ich sag mal so, wie Pierre-Henri reden kann, das kann man sich ja anschauen im Internet. Kann man ja nur anschauen, was er nach dem Spiel gegen Colomiers gesagt hat, was wir gewonnen haben und auch sehr gut gespielt haben. Ich glaube, also, ich muss sagen, er schreit gar nicht so viel. Aber ich glaube, er würde schon ziemlich klar sagen, wenn das nochmal passiert, dann haben wir nächstes Jahr eine neue erste Reihe. Oder so. Also irgendwie sowas in die Richtung.
Auch tatsächlich eine der Dinge, die mich ein kleines bisschen überrascht hat, war ja jetzt am Wochenende tatsächlich bei einem meiner ehemaligen Vereine in Grisson beim Achtelfinalspiel gegen Mollion, dass sie 2016 gewonnen haben. Ja, etwas überraschend. Aber war.
Dass sie gewonnen haben oder dass Pierre-Henri da war?
Beides. nicht, dass Grisson schlecht ist. Grisson hat ja den großen Vorteil, dass sie nochmal ein Stückchen näher an der Bonne dran sind als Lückert. Und wenn du dir die Startaufstellung durchliest, da hast du schon einige, die. Ob jetzt nun Manuel Plaza war, ich kann seinen Namen immer noch nicht aussprechen, Nuiayage, Quentin Etienne, der ja unter anderem für Oyonnax und Perpignan Top 14 gespielt hat, Nicolas Barrault, Jan Dominik, einige dabei, die für Narbonne lange professionell gespielt haben. Mollion sicherlich kein schlechtes Team, aber ja, da können sie da natürlich nicht ganz mithalten, auch wenn es Grüßungs Team sehr alt ist, aber mal schauen, was daraus wird. Aber ja, das nur kurz am Rande. Möchte ich natürlich auch gratulieren, dass da weitergeht ins Viertelfinale. Das Finale der National 2 findet in Massy statt, wie schon das Spiel zwischen Marcois und, oder beziehungsweise Marcon-Barreuil und Mâcon. Langon mit der weiteren Fahrt. Für Lille ist es eigentlich recht gut gelegen. Dass jetzt an diesem Wochenende sicherlich wird Marcon-Barreuil auch da als Favorit ins Spiel gehen. Auch wenn ich sagen muss, dass Langon sehr überrascht hat für mich. Ich hätte Rennes als Favoriten gesehen. Aber gut, mal schauen. Darüber dann nächste Woche natürlich mehr. Dann haben wir auch wieder erste, zweite Liga für euch. Dritte Liga natürlich dann mit den Halbfinalergebnissen. Die Frauen fangen wieder an zu spielen mit dem nächsten Spieltag der Elite 1. Und ja, ich würde sagen, das war's von dieser Woche.
Das war's von dieser Woche. Wenn ihr Anregungen, Kritik, wenn ihr uns nicht beleidigen wollt, dann könnt ihr uns immer schreiben, und zwar unter E-Mail-Adresse.
info@bleublancrugby.de oder auf Instagram bleublancrugbypod. Wir lesen alles. Die Antwort kommt auch garantiert nur nicht immer ganz pünktlich, aber das ist dann vielleicht ein anderes Thema. Aber falls ihr Themen, Vorschläge oder Fragen oder Wünsche habt, das lesen wir natürlich, und die Antwort bekommt ihr dann im Pod und schriftlich dann 2-3 Wochen später.
Mit diesen Worten, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.